SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadem. Guten Morgen. Und das hier, das ist Joe Biden, der US-Präsident.
Now justice has been delivered and this terrorist leader is no more. People around the world no longer need to fear the vicious and determined killer.
Jetzt ist Gerechtigkeit getan. Diesen Terroristenführer gibt es nicht mehr. Kein Mensch mehr auf der Welt muss diesen bösen und entschlossenen Mörder fürchten. Mit diesen markigen Worten hat Joe Biden gestern verkündet, dass die USA offenbar den Anführer der Terrororganisation Al-Qaida getötet haben. Ayman al-Zawahiri sei am Wochenende durch einen gezielten Drohnenschlag getötet worden. Und auch wenn der Name jetzt nicht jedem etwas sagt, für die USA war der Mann eine wichtige Figur, erklärt Katrin Brandt aus Washington.
Der Name al-Zawahiri ist sicherlich nicht so bekannt wie der Name Osama bin Laden. Das ist der Mann, der in Verbindung gebracht wird mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, bei denen tausende Amerikaner gestorben sind. Danach haben die USA 20 Jahre lang Krieg in Afghanistan geführt. Dabei sind nochmal 2.500 Soldaten gestorben. Viele Amerikaner haben die Ereignisse vom 11. September ganz klar vor Augen. Und als Osama bin Laden 2011 getötet worden ist, damals hieß der Präsident Barack Obama, war das für viele Menschen ein Gefühl von, jetzt geschieht Gerechtigkeit. Das wird jetzt wieder so sein. Und der Präsident Biden hat es auch so ähnlich formuliert. Er hofft, dass der Tod dieses weiteren verantwortlichen Menschen helfen wird, die Ereignisse vom 11. September zu verarbeiten.
Katrin Brandt aus Washington war das. In New York hat gestern die UN-Atomwaffenkonferenz begonnen und Außenministerin Baerbock hat gleich zu Beginn scharfe Kritik an Iran, an Nordkorea und vor allem an Russland gerichtet. Georg Schwarte.
Atomares Säbelrasseln, rücksichtslose nukleare Rhetorik. Mit deutlichen Worten haben Außenministerin Baerbock und ihr amerikanischer Amtskollege Blinken Russland und seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. Zu Beginn einer Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages vor den Vereinten Nationen in New York erinnerte Baerbock daran, dass es gerade in Zeiten wie diesen ein Bekenntnis zum internationalen Recht und zum weltweiten Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen brauche. Der von über 190 Staaten ratifizierte Vertrag wird alle 5 Jahre auf seine Fortschritte hin überprüft. Mit Blick auf atomare Aufrüstung und die russischen Drohgebärden aber fürchtet die Weltgemeinschaft um die Zukunft des Vertragswerkes. Wenn wir jetzt die Fahne der nuklearen Abrüstung einholen, ist der Atomwaffensperrvertrag tot, so Baerbock in ihrer Rede vor den Vereinten Nationen. Russlands Präsident Putin beteuerte dagegen in einem Grußwort an die Konferenz, dass er nicht vorhabe, einen Atomkrieg vom Zaun zu brechen. Er dürfe nie begonnen werden, ein solcher Krieg habe keinen Sieger.
In der Ukraine hat gestern das erste Schiff mit Getreide an Bord den Hafen von Odessa verlassen. Das Frachtschiff hat 26.000 Tonnen Mais geladen und soll in den Libanon fahren. Allerdings muss es dabei noch einen kurzen Zwischenstopp in Istanbul einlegen, wo die Fracht kontrolliert werden soll. Aber gestern Abend war wohl offenbar schon klar, dass sich die Fahrt verzögert. Karin Senz aus Istanbul über den aktuellen Stand.
Die Rasuni, das ist der Name des Getreidefrachters, hat in der Nacht wieder Fahrt aufgenommen. Trotzdem rechnet das türkische Verteidigungsministerium damit, dass er deutlich später ankommt als geplant, nämlich in der kommenden Nacht, kurz nach Mitternacht statt heute Nachmittag. Warum, das ist nicht bekannt. Gestern hatte das Schiff tagsüber seine Fahrt gedrosselt. Außerdem war es mit einer leichten Verspätung von 45 Minuten in Odessa gestartet. Es soll an der Einfahrt zum Bosporus ankern und nicht in einen Hafen einfahren. Heißt es. Am Mittwochmorgen ist geplant, dass ein Team des Istanbuler Kontrollzentrums an Bord geht, um die Ladung zu inspizieren. Ist alles in Ordnung, soll die Rasuni mit dem ukrainischen Mais weiter in den Libanon fahren.
Und wir schauen noch kurz auf den Fußball. Im Fußball-DFB-Pokal haben Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und Union Berlin und Werder Bremen auch noch die zweite Runde erreicht. Frankfurt hat Magdeburg mit 4:0 geschlagen. Darmstadt hat in Ingolstadt 3:0 gewonnen. Union Berlin gewann in Chemnitz 2:1 und ebenfalls 2:1 Bremen gegen Cottbus.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint fast überall die Sonne. Die Temperaturen gehen wieder ein Stück rauf auf 26 Grad in Prüm und in Gerolstein zum Beispiel. Und bis zu 33 Grad werden es in Emmendingen, in Weil am Rhein oder auch in Rust. Vor allem im Süden Baden-Württembergs ist der Himmel heute blau. In Rheinland-Pfalz kann es später auch ein paar Wolken geben im Tagesverlauf. Am Mittwoch dann kommt neue Hitzewelle auf uns zu mit Temperaturen bis zu 36 Grad. Am Donnerstag wird es dann noch heißer, bis zu 40 Grad.
SWR aktuell Service.
Wer sein Geld anlegt und nicht will, dass damit die Natur zerstört oder die Rüstungsindustrie unterstützt wird, der achtet auf ökologische und ethische Kriterien. Seit heute müssen Bankberater und Versicherungsvermittler bei der Geldanlage verpflichtend dazu beraten. Das hat die EU jetzt festgelegt, und zwar in der sogenannten MIFID-II-Richtlinie. Zu der Frage, was ökologisch sinnvolle Standards in der Geldanlage sind, gibt es schon seit vielen Jahren Überlegungen. Schwieriger ist die Bewertung bei den anderen Kriterien, zu denen jetzt auch Auskunft gegeben werden muss. Den ESG-Kriterien, Environmental Social Governance, zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Darüber habe ich mit Saidi Solilatu vom Geldratgeber Finanztipp gesprochen. Was ist das Problem genau mit diesen ESG-Kriterien?
Naja, allgemein kann man sagen, die sind halt relativ schwammig. Und zwar schwammig auf zweierlei Ebene, mindestens mal zum einen, wie die halt für das Unternehmen selbst auszulegen ist. Also jetzt zum Beispiel meine Lieferketten, wie weit da jetzt zum Beispiel Kinderarbeit vorkommen kann oder nicht vorkommen kann, wie weit muss ich das zum Beispiel genau zurückverfolgen und so weiter. Da gibt es schon große Spielräume. Und dann auch in der Bewertung der drei Kriterien untereinander. Ne? Also Environmental, Social, Governance sind ja drei Bereiche und wie ich die jeweils zueinander gewichte. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel Ratingagenturen anschaut, die Unternehmen danach bewerten, wie sie diese ESG-Kriterien einhalten, dass sie bei denselben Unternehmen zu ziemlich unterschiedlichen Ergebnissen führen. Also ein Unternehmen wie Siemens oder auch Linde wird halt bei verschiedenen Ratingagenturen da schon recht unterschiedlich eingestuft, je nachdem, was man halt wie stark bewertet.
Warum schmeißt man diese Kriterien denn überhaupt alle in einen Topf, anstatt das irgendwie getrennt voneinander zu betrachten?
Ja, grundsätzlich finde ich den Versuch total sinnvoll, denn die meisten Anleger, insbesondere Privatanleger, behaupte ich einfach mal, die werden sich nicht intensiver und detaillierter damit auseinandersetzen, sondern ich möchte eigentlich quasi so ein bisschen wie im Supermarkt ein Label auf so einer Aktie oder einem Unternehmen haben, wo ich sofort sehen kann, okay, das ist jetzt von der ESG-Einstufung, von den Nachhaltigkeitskriterien so und so zu sehen. Also insofern macht das schon Sinn, das für den Anleger möglichst transparent und möglichst einfach halt auch zu verarbeiten. Aber das ist halt bei so Nachhaltigkeitskriterien relativ schwierig, weil es da auch viele moralische Unterschiede gibt, möchte ich mal sagen, die von unterschiedlichen Leuten natürlich auch unterschiedlich stark gewichtet werden.
Wie kann ich denn als Anleger oder Verbraucher genau die Anlagemöglichkeiten finden, die wirklich meinen Ansprüchen auch genügen, wenn ich mich denn tiefergehend damit beschäftige?
Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist mal auf sich selbst zu schauen und sich zu fragen, was heißt eigentlich für mich Nachhaltigkeit? Ich glaube, dass das ganz viele Leute gar nicht wissen und sich gar nicht darüber klar sind, was ihnen eigentlich wichtiger ist als etwas anderes. Denn es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, ja, mir sind die Umweltkriterien total wichtig, ja, aber so diese Korruptionsgeschichten, die zum Beispiel unter dem G oder dem Governance zu finden sind, naja, ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Ne? Und dann schon bei den Umweltkriterien gibt es ja bekanntlich einen großen Streit um Atomkraft. Also benutzen Unternehmen jetzt Atomstrom oder ist meinetwegen Zulieferbetrieb für Atomkraftwerke oder nicht? Auch da kann man sich ja sehr stark streiten darüber, was da jetzt eigentlich nachhaltig ist. An der Stelle ist also wichtig für mich festzulegen, vor allen Dingen, was geht für mich nicht. Wir haben das bei Finanztipp gemacht. Wir haben dort verschiedene nachhaltige ETFs rausgesucht, die eben, sage ich mal, nach bestimmten Kriterien das Schlimmste ausschließen. Was, ne? Also da ist zum Beispiel Atomkraft dann eben auch nicht dabei. Und dann einen Kompromiss treffen, zu sagen, ich nehme die Unternehmen je Branche rein, die halt etwas nachhaltiger oder nachhaltiger wirtschaften als andere. Und achte aber, das ist halt beim Anlegen auch immer wichtig, trotzdem darauf, dass ich noch einen breit gestreuten Fonds, einen breit gestreuten ETF habe, in dem viele hundert Aktien drin sind, weil das ist halt auch die Gefahr, dass ich dann zu eng meine eigenen Kriterien ansetze und damit zu stark ins Risiko gehe.
Sagt Saidi Solilatu vom Geldratgeber Finanztipp.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist gerade auf Asienreise und eigentlich will sie auch nach Taiwan reisen. China hat sie mehrfach davor gewarnt und scharfe Reaktionen angekündigt. Wenn sie sich dennoch dazu entscheidet, dann müsste ihr Flieger heute Nachmittag in Taipeh landen. Und apropos Reisen, muss man Stornogebühren zahlen, wenn die Reise sowieso unmöglich gewesen wäre? Diese Frage betrifft viele, die während der Corona-Pandemie reisen wollten, dann aber nicht konnten. Und darüber urteilt heute Vormittag der Bundesgerichtshof. Ob die Richter mit dem Urteil tatsächlich für Klarheit sorgen, das ist aber noch nicht klar. Warum, erklärt Tamara Land aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
In dem konkreten Fall geht es um einen Mann, der im April 2020 nach Japan reisen wollte. Doch im Februar verhängte Japan weitreichende Corona-Einschränkungen, Vergnügungsparks mussten schließen, Großveranstaltungen wurden abgesagt, die Schulen dicht gemacht. Der Mann stornierte daraufhin seine Reise und zahlte dafür gut 1.500 Euro an Stornokosten. Wenig später verhängte Japan dann ein Einreiseverbot. Der Kläger hätte seinen gebuchten Urlaub also gar nicht mehr antreten können und verlangte deshalb vom Reiseveranstalter die Stornokosten zurück. Die bisherigen Instanzen sehen den Fall unterschiedlich. Das Münchner Amtsgericht gab dem Kläger recht, das Landgericht dem Reiseveranstalter. In letzter Instanz sollen nun die Richter am Bundesgerichtshof entscheiden. Da es um europäisches Reiserecht geht, ist es allerdings auch möglich, dass der BGH den Fall an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verweist. Dann dürfte sich die Klärung noch länger hinziehen.
Im Südwesten sind Ferien. Das heißt, die ganz harte Politik, die macht gerade Pause. Aber viele Landesminister gehen auf Sommertour. In Baden-Württemberg sind Agrarminister Haug, Sozialminister Lucher und Umweltministerin Walker unterwegs. Wirtschaftsministerin Hofmeister Kraut ist heute auf Pressereise zum Thema Wasserstoff. In Koblenz eröffnet die Klimaschutzministerin von Rheinland-Pfalz Eder ein Virtual-Reality-Spiel zum Thema Plastikmüll als Gefahr für Gewässer. Das Spiel soll auf das Problem der Belastung der Gewässer und seiner Bewohner unter anderem durch Mikroplastik aufmerksam machen. Und auch die Politik in Berlin macht natürlich Sommerpause.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Hauptstadt ist leer, die Abgeordneten sind in ihren Wahlkreisen oder im Urlaub und die Schlagzeilen sind fast täglich die gleichen. Damit kämpft auch unsere Korrespondentin Efi Seibert.
Für Hauptstadtkorrespondentinnen und Journalisten in Berlin ist es zurzeit ein bisschen wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier. Es ist nicht so, als hätten wir überhaupt keine Themen wegen des Sommerlochs. Es ist nur so, dass es jeden Tag dieselben Themen sind. Atomkraft, aussteigen oder verlängern. Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket? Entlastungspakete für Bürger, wann und wie viel? Übergewinnsteuer, ja oder nein? Um diese Themen dreht sich die Berliner Nabelschau seit dem Beginn des Sommers. Entscheidungen fallen erstmal keine, weil der Kanzler und andere Regierungsmitglieder in Urlaub sind und weil bestimmte Ergebnisse, wie etwa der Stromstresstest für die AKW-Debatte, noch nicht vorliegen. Und so sagt jeden Tag irgendjemand irgendwas zu einem dieser Themen. Diese Themen sind alle wichtig, keine Frage. Aber dieses im Kreis drehen verursacht so langsam politische Schwindelgefühle.
Die Meinung von SWR-Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert war das.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.